Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin nämlich am 20. Mai das erste Mal auf der Future Logistics in Duisburg. Die Future Logistics hat sich innerhalb von 4 Jahren zu einer der führenden Innovationsmessen der Logistikbranche entwickelt. Aber eigentlich ist die Future Logistics mehr als eine Messe, ist eigentlich mehr eine Plattform für den Austausch von Ideen, denn dort treffen sich Logistikverantwortliche und Entscheider aus der Industrie und dem Handel mit innovativen Startups und Investoren. Und ich bin der Meinung, dass dieser Austausch im Moment besonders wichtig ist. Deshalb freue ich mich auch besonders, dass ich mit meiner Felgendreher und Friends Crew Teil des Programms sein darf. Wir nehmen dort nämlich einen Live-Podcast auf der Bühne auf zum Thema Wie managt man Innovation in Zeiten von Unsicherheit? Das wird eine sehr spannende Diskussion werden und ich würde mich riesig freuen, wenn mich viele von euch am 20. Mai bei meinem Besuch auf der Future Logistics in Duisburg begleiten würden, damit wir uns da mal persönlich kennenlernen können. Das Team von Startport, das die Future Logistics organisiert, hat mir sogar versprochen, alle Hörer dieses Podcasts zum halben Preis in die Veranstaltung zu lassen. Dafür müsst ihr euch nur schnell anmelden und zwar unter www.futurelogistics-startport.de. Futurelogistics-startport.de. Und beim Kauf des Tickets müsst ihr dann einfach den Code Podcast eingeben und los geht's. Also, rauf auf die Webseite futurelogistics-startport.de und dann beim Ticketkauf den Code Podcast eingeben. Also, ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns am 20. Mai auf der Future Logistics in Duisburg. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgenreher und mein Gast heute ist Robert Recknagel von Blue Yonder, mit dem ich über typische Herausforderungen in der Logistik und Supply Chain gesprochen habe. Los geht's. Hallo Robert, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch total aufs Gespräch, denn du bist seit vielen Jahren im Bereich Logistik und Supply Chain unterwegs, kennst dieses Feld, kennst diese Industrie und aufgrund der Tatsache, dass du viele Jahre für Logistikdienstleister gearbeitet hast, aber auch die Probleme der Industrie kennst und vor allem auch die Tatsache erlebst, dass Unternehmen zu euch kommen mit Problemen, die gelöst werden wollen. Hast du also sozusagen so einen Querschnitt durch die Probleme und die Herausforderungen, die in der Branche existieren, in der Logistikbranche, aber auch im Supply Chain Management auf Seiten von Industrie und Handel, die gelöst werden wollen. Deswegen finde ich es immer spannend, mal mit Leuten zu sprechen aus dem Bereich Technologiedienstleister, um deren Sicht zu sehen, was für Probleme eigentlich existieren, mit welchen Problemen die Unternehmen auf euch zukommen und was du für Lösungsansätze parat hast. Hat auch immer mit dazu zu tun, dass du beispielsweise verschiedene Missverständnisse, Halbwahrheiten, Vorurteile, Mythen und so weiter im Markt siehst. Mit denen können wir heute aufklären und ein bisschen mal aus deiner Sicht so die Dinge sehen, was du für gute Lösungsansätze parat hast. Und das muss nicht immer Technologie sein. Es können auch andere Ratschläge sein, die du im Laufe deiner langen Laufbahn schon kennengelernt hast. Aber gib mal bitte für die Zuhörer so in ganz, ganz mini kleiner Kurzversion wieder, was du bisher so alles getrieben hast im Bereich Logistik, Supply Chain Management. Nicht dein gesamter Lebenslauf, aber so ein paar wichtige Meilensteine sozusagen, damit wir dich besser einordnen können als Experten.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Also als erstes, genau wo du sagst, ich arbeite zwar beim IT-Unternehmen, bin bei der Blue Yonder verantwortlich, also bei der Flexis, Teil der Blue Yonder seit einem Jahr, können wir gleich später auch nochmal kurz drauf kommen. Mhm. Verantworte dort den ganzen Bereich Logistik und Manufacturing und bin tatsächlich in der IT-Industrie unterwegs, komme aber eigentlich nicht aus der IT, finde es aber einfach super spannend, die ganzen Themen um die Supply Chain. Ich habe damals vor langer, langer Zeit angefangen, eigentlich in Trier mal Dienstleistungsmanagement studieren. Typischer BWLer, wusste erstmal nicht, wo es ihn hin verschlägt. Bin dann in die IT-Strategieberatung gegangen, habe dort im Bereich Enterprise Architecture Management vielen großen Unternehmen dabei geholfen, gerade in den 90er Jahren. Ging so viel darum, wie kann ich eigentlich diese alten, verkrusteten IT-Strukturen und Architekturen in die Zukunft leiten. Da hat man wirklich so Themen gehabt, hat man mit Banken zu tun gehabt, wenn da der eine seine Software abgeschaltet hat, haben plötzlich alle Bankautomaten nicht mehr funktioniert und man wusste nicht, woher es kommt. Also es war einfach so die Zeit, wo sich jeder das erste Mal so richtig damit auseinandergesetzt hat, was er mit seiner IT tut. War eine super spannende Zeit, habe das von Berlin aus gemacht, war viel in Europa unterwegs, dann ein Jahr lang in Singapur stationiert, auch in Australien, habe schon viel Südostasien gesehen, war bei Kunden unterwegs und habe eigentlich schon immer gerne Kunden dabei geholfen, Prozesse zu verbessern, Innovationen reinzubringen, Dinge zu verändern. Bin dann damals zu einem meiner Kunden gegangen, mit dem es mir großen Spaß gemacht hat, der Rhenus Logistik, und habe eben dort von Anfang an viel dabei geholfen und unterstützt, IT-Infrastruktur mit zu standardisieren, internationales IT-Projektmanagement aufzubauen, die zukünftige Road-Trade-Architektur mitunter zu gestalten, also welche Systeme, welche Lösungen, was muss zukünftigen Logistikdienstleister anbieten, wie muss er seine Prozesse anbieten, dass er die Kunden unterstützen kann. Super spannend aus meiner Sicht. Dann wollte ich mal abtauchen in die operative Welt, habe 3 Jahre lang eine Niederlassung geleitet, richtig mit 300 LKWs am Tag, 4000 Paletten, 250 Leuten, also einfach gesagt, komm, lass mal gucken, wie es ist, wenn man wirklich morgen zum 5. den Anruf kriegt und von der Polizei hier stehen irgendwie 100 LKWs vor der Tür und die Anlage läuft nicht rund. War eine total coole Zeit. Damals auch für einen großen Automobilhersteller, die gesamte Inbound-Logistik über ganz Europa gemacht mit 1000 Lieferanten Inbound und Control Tower und bin dann eben relativ schnell auch in dieses Thema digitale VPL-Konzepte, digitale Steuerung von Supply Chains gekommen. Und das war eigentlich so der Ansatzpunkt und der Anknüpfpunkt, wo ich dann gesagt habe, komm und jetzt wieder raus aus der Logistik, zurück in die IT, weil dort müssen eigentlich Dinge in der Zukunft bewegt werden. Dort werden die Prozesse der Zukunft in der Logistik unterstützt und, ja, wie man auf Neudeutsch sagt, enabled. Ja, also im Sinne von nicht IT als Selbstzweck, sondern IT als Prozess unterstützen.
Okay, womit wir ja wieder beim Thema sind, die Leute kommen nicht zu euch, weil sie eine Technologie wollen, sondern die Leute kommen mit Problemen zu euch. Was sind denn so, lass mal vielleicht ganz oben angefangen, Big Picture, so vielleicht Bereich, so Makro-Level. Was siehst du als die großen Herausforderungen, die aktuell auf die Logistik und Supply Chain zukommen? Was sind die größten Themen, die Leute im Auge haben müssen und dann so dein Blick auf die Dinge?
Also das ist eine ganz spannende Frage. Gerade die letzten Jahre waren für uns super aufregend. Das hat eigentlich damit angefangen, damals mit der Corona-Krise, und ich weiß, das ist schon in vielen Podcasts und vielen Veröffentlichungen ein bisschen alle Tiefe bearbeitet, von daher gehen wir nicht komplett tief in das Thema rein. Aber ich glaube, die große Erkenntnis, die viele Unternehmen eben daraus bekommen haben, ist, dass die Supply Chain der zukünftige wichtige Treiber ist, um Prozesse unterstützen zu können. Also weg von, wie produziere ich denn, weg von, ja, wie muss ich mein Pricing machen, das muss ich alles auch tun. Aber wenn ich die Teile in so globalen Lieferketten nicht mehr herbringe, kriege ich einfach ein massives Problem rein. Und wir haben dann damals gesehen, dass ganz viele Unternehmen begonnen haben, in Sichtbarkeit zu investieren, in Visibility. Wir haben viele Anbieter gesehen auf dem Markt, die dort richtig groß wurden. Das war so das Einzige, was die Leute machen konnten. Naja, ich kann nicht so richtig damit umgehen, ich kann es nicht so richtig verbessern, aber ich kann es zumindest irgendwie monitoren. Das war sicherlich auch eine erste Phase aus meiner Sicht in dem Reifegrad der Unternehmen, die sie gemacht haben. Aber was wir jetzt eben zunehmend feststellen und merken, ist, dass die Unternehmen eben sagen, ich muss beginnen, meine Supply Chain end-to-end zu verstehen. Ich muss lernen, wie ich von der strategischen über die taktische bis in die operative Planung, also planen und dann auch später überwachen kann, um dann in der Execution, in Control Tower, dann sogar eingreifen zu können und die Dinge verändern zu können. Ja, weil kann man sagen, Corona war jetzt ein Einmaleffekt und viele haben gehofft, dass man zurück in die Normalität kehrt, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass quasi aus diesem Black Swan Event irgendwann einfach ein Dauerzustand wird. Das heißt, wir merken eben, dass wir immer häufiger jetzt in diese Makroveränderungen kommen. Neue Krisengebiete, die Houthis, die irgendwelche Lieferwege absperren. Wir haben Schiffe, die sich in Kanälen querstellen. Wir haben neue Tariffs, die kommen. Unternehmen müssen morgen in der Lage sein, schnell und effizient auf diese Änderungen reagieren zu können. Ja, und das ist viel, wo wir unsere Kunden beraten, wo ich auch viel mit Analysten spreche, bin häufig mit Gartner-Analysten auch mit im Gespräch, wo wir sagen, wie können wir Kunden dabei verhelfen, das zu verstehen? Weil gerade die Supply Chain ist komplex. Die kann man eigentlich schwer nur noch in dem Kopf verstehen. Ja, sondern ich brauche Systeme, ich brauche neue Prozesse und auch eine Organisation, die damit umgehen kann.
Ich würde dem noch anfügen, dass der Unsicherheitsfaktor auch immer größer geworden ist. Wenn man die aktuelle Situation, wo wirklich die maximale Unsicherheit gerade besteht auf Seiten der Unternehmen, was jetzt mit den globalen Lieferketten passiert, im Rahmen der Zölle und dieser ganzen Handelskriegdiskussion, die wir gerade haben. Ich glaube, diesen Wandel, den wir jetzt da gerade vollziehen, was da gerade passiert, erzeugt eine maximale Unsicherheit. Was ist da momentan eure Wahrnehmung? Sind Unternehmen schon so weit, da aktiv zu werden, oder ist es erstmal eine abwartende Haltung? Ja. Also der Schock muss groß sein, also kann ich es mir vorstellen. Also die Gespräche, die ich gehabt habe, führen alle dahin, dass eine maximale Unsicherheit da aktuell herrscht.
Absolut. Also wenn wir auch sehen, die Gespräche, die wir mit Kunden haben, Zölle ist eins unserer größten Themen. Wir sind viel auch in der Automobilindustrie unterwegs. Dort ist es natürlich ein ganz massives Thema. Und selbst in Nordamerika, also es ist nicht mal so, dass wir sagen, oh je, jetzt sind wir in Europa nur die Leidtragenden. Nein, wirklich auch US-Unternehmen haben massive Probleme, weil die Wertschöpfungsketten heute eben nicht mehr transparent und linear sind. Wenn Sie heute irgendwie sich ein Fahrzeug produzieren, jetzt weiß ich das Beispiel nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war im Bereich Engines. Sie haben Teile, die viermal über die mexikanische Grenze gehen, bis die in einem Auto landen. Ja, also Vorfertigungsteil nach Mexiko, kommen wir zurück, wieder zurück. Das bedeutet, die haben einen 3-4-fachen Zolleffekt auf die Themen. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, die Zölle führen grundsätzlich wieder zu Local Sourcing, zu lokaler Produktion. Und im Übrigen haben wir einen ähnlichen Effekt ja auch schon gesehen im Rahmen der Unsicherheiten bei Covid, dass viele aus Reflex versucht haben, wieder in Local Sourcing und Local Markets zu gehen. Aber das Problem, was man bekommt, das ist ja in ganz vielen Industrien illusorisch. Wir haben die Fähigkeiten nicht mehr, wir haben die Leute nicht mehr, andere Energiekosten, andere Fabriken. Das heißt, das kann nicht die Lösung sein, sondern die Lösung muss immer in einem irgendwo sinnvoll ausbalancierten neuen Gleichgewicht und Modell stecken. Und das zu erfassen und zu managen, als vollkommen recht, sehen wir auch ganz viel Unsicherheit bei den Kunden, wie sie das in kurzer Zeit hinbekommen können.
Ja, siehst du denn eher eine Tendenz, dass man sagt, wir nehmen Komplexität raus aus der Situation, wir versuchen unsere Lieferketten weniger komplex und einfacher zu gestalten, Local Sourcing, Nearshoring und sowas da als Beispiel? Oder ist es eher die Tendenz zu sagen, die Komplexität lässt sich nicht vermindern, die wird weiterhin so bleiben, egal in welcher Region wir unterwegs sind, und wir versuchen, die Komplexität besser zu managen, mit welchen Mitteln auch immer?
Das ist eine hochinteressante Frage und das beantworten wir unterschiedliche Kunden sehr unterschiedlich. Ich sage mal, der einfachste und schnellste Reflex ist immer auf Nearshoring, Local Shoring zu gehen. Ja, dann baue ich mir halt wieder meine Fabriken auf wie früher und dann ist die Welt in Ordnung und ich muss mich mit der Komplexität nicht auseinandersetzen. Das wird aber nicht ausreichen. Damit werde ich international nicht wettbewerbsfähig bleiben, sondern ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, Sie müssen lernen, mit diesen Unsicherheiten und der Volatilität umzugehen und die zu steuern. Da kann es ein Teil des Konzeptes sein, dass ich wieder bestimmte Elemente in Nearshoring nehme. Ja, macht vielleicht auch Sinn, aber nicht alles. Und den Rest der Kette muss ich eben neu aufbauen. Und das wird vielleicht ein bisschen mehr kosten, diese Lieferkette abzusichern, zu managen. Ist aber in der Gesamtkalkulation für mich als Unternehmen immer noch die sinnvollere Alternative. Aber ich muss eben einen höheren organisationellen Reifegrad erreichen und darf nicht in diesen Schweinezyklus kommen. Alles Nearshoring und danach wieder Offshoring, sondern das Ganze intelligent machen. Und wir haben auch gesehen, dass eben häufig, also gerade wenn es in Richtung IT geht, und das bieten wir nicht an, das verknüpfen wir jetzt als Beispiel mit unseren Lösungen, dass man dann eben anfängt, auch wirklich Metadaten, Supply Chain Daten in seine Prozesse mit aufzunehmen und damit auch so ein Supply Chain Risk Assessment aufzubauen, ja, dass ich eben sage, okay, was sind denn meine kritischsten Materialströme, die ich für meine Produktion zum Beispiel brauche? Welchen Weg nehmen denn diese kritischen Teile? Wie gefährdet ist denn der Wert über Daten, die ich von außen erheben kann? Und welche alternativen Wege habe ich in meinem logistischen Netzwerk? Was bedeutet es auf Lieferzeit, auf Kosten etc.? Um dann eben wirklich so einen Risikomanagement-Prozess aufzubauen und zu sagen, so, und das sind meine Top 5 kritischen Materialströme und das sind die Alternativen und mit denen kann ich leben und dann bin ich eben auch in der Zukunft bereit, sehr komplexe, volatile Supply Chains zu managen, weil ich eben weiß, ich kann innerhalb von einem Tag auf meine Alternativen umstellen.
Ja, und um diese Daten zusammenzutragen und diese Transparenz zu bekommen, müsstest du erstmal ein Change Management, das heißt, du musst deine Lieferanten und deine Partner in der Lieferkette dazu bewegen, überhaupt Daten zu teilen. Das ist vielleicht der eine Teil der Medaille. Der andere Teil ist, die Technologie zur Verfügung zu haben, um das Ganze überhaupt möglich zu machen. Was ist heute Stand der Dinge, wie man eine gescheite Logistik- und Supply Chain IT-Infrastruktur aufbaut, die diesen Datenaustausch ermöglichen kann? Da ist ja einiges an Fortschritt gemacht worden in den letzten Jahren. Welchen Ratschlag gebt ihr, wie so eine Architektur aussehen muss, die den Ansprüchen so eines modernen Supply Chain Management gerecht wird?
Was wir am Markt sehen, ist, dass sehr viele Kunden schon eigentlich seit einer Weile in der Lage sind, ihre Outbound Supply Chain ordentlich zu steuern. Ja, also alles, was aus dem Werk rausgeht, aus dem Warehouse rausgeht zum Kunden, wir haben eine relativ hohe Abdeckung, ein gutes Stück über 50% an TMS-Implementierung auf dem Markt, also Transportmanagement-Systeme. Das heißt, die Kunden haben großteils ihre Warehouse-Systeme, ihre Transportsysteme, die kriegen ihren Outbound relativ gut hin. Da sind nominierte Dienstleister, kürzere Strecken, geht ganz gut. Mhm. Was wir viel feststellen in Gesprächen, und da sind wir echt früh im Reifegrad bei vielen Unternehmen, also ich würde sagen, nagel mich jetzt nicht fest, ich kenne die Werte nicht, aber ich würde sagen, um die 80% der Unternehmen haben heute ihre Inbound Supply Chain noch nicht im Griff. Ja, die haben irgendwo, das wird alles Warehouse angeliefert oder sie haben irgendjemand mal awarded in einer taktischen Ausschreibung, aber sie verstehen nicht, wie das Material zu ihnen ins Werk kommt. Und da sehen wir, dass sich viel im Markt im Moment tut, dass ich eben diesen Kreis am Ende schließen muss. Und dem Sorge zu tragen, haben wir jetzt bei Blue Yonder im letzten Jahr One Networks gekauft. Blue Yonder Networks, wie wir es jetzt auch im Markt positionieren. Und das ist der größte Anbieter im Markt, wenn es darum geht, in Lieferketten end-to-end miteinander zu verbinden. Das ist was, das werden immer mehr Kunden jetzt benötigen in ihrer Softwarelandschaft. Wir haben es in Deutschland, in Europa habe ich schon länger beobachtet. Ich habe selbst solche Plattformen schon in der Vergangenheit, schon zu meiner Zeit beim Logistiker eingeführt, bei drei Automobilisten damals, weil die waren sehr früh schon in dem Prozess unterwegs. Aber wir sehen, dass es Zeit wird, für andere eben auch dorthin zu kommen. Und das heißt wirklich ganz konkret für das Unternehmen und das ist auch das, was wir damals gemacht haben. Nimm die Produktionsabrufe, nimm die Primärbedarfe, verstehe wirklich, wann muss der Lieferant wie viel auf der Hand bestehen haben, dass ich meine Produktion, meine Supply Chain, meine Prozesse ins Laufen kriege. Kommuniziere das über so eine Plattform rechtzeitig und früh an den Lieferanten, dass er immer auch seine Planung darauf einstellen kann und binde ihn in den Prozess ein. Der muss aktiv reingehen und muss das Ding bestätigen und sagen, ja, du willst von mir nächste Woche Montag 4.000 Teile auf der Rampe, ich mache das. Und mit dem Zeichen löse ich dann wiederum einen Folgeauftrag auf für den Frachtführer-Spediteur, der dann sagt so, und du gehst am Montag und holst es ab. Machst du es denn wirklich? Und auch der muss es bestätigen. Und so kann ich quasi die gesamte Kette absichern, bis es bei mir im Warehouse ist, wo ich dann meine Prozesse auch heute schon einigermaßen vernünftig im Griff habe. Und auf Basis dieser Kette, und auch das ist ein Reifegradmodell bei den Kunden, wo ich sage, erstmal transaktional den Prozess absichern, reicht erstmal. Stabilisieren, in den Griff kriegen. Und dann gehe ich um drauf und sage, und jetzt fange ich an, den Prozess zu messen, die Fehler auszumerzen, zu sagen, okay, Achtung, hier ist ein Alarm, was bedeutet der denn für mich? Ja, und da kommen wir zum Beispiel auch viel rein mit unseren AI und Predictive Methoden, wo wir sagen, hey, wenn heute hier irgendwas runterfällt, das sind die wahrscheinlichen Ereignisse, Probleme. Wie führen wir das in den Control Tower Prozess und wie bringen wir das an Experten, die schnell darauf reagieren können, sodass ich am Ende die geringstmögliche Störung in meinem Prozess habe und nicht wie heute. Und auch da kenne ich viele Kunden. Oh je, ich habe das Teil heute nicht. Da muss ich jetzt eine Sonderfahrt für 2.000 Euro machen. Oder ja, die berühmte Regel, auch das ist lustig, wenn du bei Kunden bist und du fragst nach, wie viel Luftkraft habt ihr? Die Antwort ist immer null. Und wenn du aber in die Bilanzen guckst oder wenn du guckst, wie groß die Industrie ist, andersrum, dann weißt du, dass es nicht so richtig wahr ist.
Ja? Keiner mag es zugeben.
Keiner mag es zugeben. Und das ist genau das Thema, wo ich jetzt, umso früher ich Störungen verstehe, umso früher ich in den Prozess gehe, umso besser ich den steuern kann, umso geringer sind die Auswirkungen und die Kosten und umso eher kann ich eingreifen in meine Supply Chain. Und da, wie gesagt, wir haben investiert, wir sind stark in den USA, wir gehen da jetzt auch stark nach Europa mit dem Thema, weil wir eben sagen, das, was wir jetzt schon viel in der Automobilindustrie gesehen haben oder auch im Medical-Bereich oder wir machen es auch viel fürs Militär zum Beispiel, das wird in die anderen Branchen in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch kommen.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass in der Tat ja in den letzten Jahren Plattformen aus dem Boden geschossen sind für Real-Time-Visibility. Also Transaktionsdaten in Echtzeit idealerweise aus dem gesamten Netzwerk, Status-Events und so weiter und so fort. Aber wir haben in vielen Fällen die Erwartungen nicht erfüllt aufgrund der Tatsache, dass Unternehmen gar nicht wussten, was sie mit diesen Real-Time-Daten tatsächlich anfangen sollten. Deswegen, da muss noch ein anderer Part dazu sein. Um diese Daten zu verarbeiten und dann auch im Zweifel auch dann gegensteuern, intervenieren zu können, die Daten mit den richtigen Teilnehmern teilen zu können, um dann auch aktiv zu werden, weil nur die Daten reinströmen zu haben und Alerts hilft niemandem weiter. Sag dir bitte noch was zu, warum das irgendwie auch so eine Art Frustration im Markt geführt hat. Wir sagen, jetzt die Plattformen sind da und die kosten zum Teil auch viel Geld und sind vielfach und decken inzwischen alle Regionen ab und alle Transportmodi. Aber wenn du dich wirklich nur rein auf die Daten aus dieser Realtime-Plattform da speisen willst und damit leben willst, das ist einfach nicht genügend. Sag da bitte nochmal deine Meinung zu und wie ihr das versucht zu lösen, weil ihr habt ja aus dem Grund One Network gekauft und es integriert, weil ihr wisst, dass das irgendwie zusammengehören muss und nicht alleine für sich funktionieren kann.
100%, du sprichst mir aus der Seele. Ich bin seit Jahren dabei, das an Kunden zu predigen, was Transparenz an sich keinen Wert darstellen. Ja, ich habe so oft bei den Kunden, wo du kommst du hin und dann zeigen sie dir ihre Ampeln und dann, da hast du immer heute noch Diskussionen mit Kunden oder Gespräche, wo sie sagen, ja, aber mein Planer, der will da sein grün, gelb und rote Ampel sehen. Wo ich sage, ja, warum? Ja, du zahlst doch deinen Mitarbeiter nicht, dass er irgendwelche Ampeln beobachtet. Es geht darum, wie kann ich aus Informationen erstmal erkennen, was davon bedeutsam ist und was ich dann draus machen kann. Auf Englisch sagt man, wie kriege ich das actionable, ja, wie kriege ich das nach vorne entwickelt? Und ich gebe dir recht, das ist einer der großen Themen. Wir haben auch schon Partnerschaften gehabt mit den Visibility-Anbietern schon früher zu unserer Zeit als Flexis. Und wir haben immer gesagt, Leute, ihr müsst Wert reinbringen. Das war natürlich für Kunden super, weil es war in Covid. Das, was wir machen konnten, es war zwar teuer, aber vergleichsweise relativ günstig. Du musstest wenig Prozesse anfassen, wenig Organisation. Ich habe immer gesagt, diese Visibility-Plattformen tun nicht weh im Unternehmen. Ja, der freut sich, dass er eine Ampel hat, aber es ist irgendwie nicht schlimm für jemanden. Der muss seine Prozesse nicht umstellen. Ja, und das ist ein sehr leichter Einstieg. Und vielleicht ist es auch gut in einem Reifegrad, dass man mit sowas anfängt. Aber wenn ich dann nicht rechtzeitig den Wert dahinter baue, dann hast du vollkommen recht, dann habe ich irgendwann nur noch die Investments ohne die Nutzenden zusammen. Und ich glaube, in dieser Phase sind wir bei vielen Kunden, die haben die Transparenz oder nur teilweise oder gemerkt, dass es auch teilweise dann schwierig ist, das auf die 100% zu kommen, aber dann den Value nicht. Und genau das ist unser Ansatz, dass wir eben für den Kunden sprechen, sagen, nimm die Transparenz, erkenne, was davon relevant ist, und erkenne, wie kriege ich das actionable, wie kann ich darauf reagieren. Ja, ich mache dir ein Beispiel, wir haben mit unserer Flexis Fleet Management Lösung, die wir jetzt auch im Markt einführen, wo wir auch viel mitmachen jetzt, haben wir eine Anbindung in Echtzeit an die Fahrersysteme mit drin und Echtzeit Verkehrsberücksichtigung, Echtzeit und Nachberechnung der Tour. Wenn ich jetzt 5 Minuten zu spät bin, dann ist es vielleicht vollkommen egal. Da brauche ich keine rote Ampel. Es interessiert keinen Menschen, weil ich habe genügend Fahrzeit, ich habe genügend Zeitfenster, ich kriege das super hin. Es kann aber sein, ich bin 1 Minute zu spät und ich habe am 5. Stock nach hinten ein Riesenproblem, weil ich genau dort die Fahrerpause habe und damit mein Zeitfenster verpasst. Ja? Das heißt, durch die Verbindung Planungslösungen bis in die Execution, ins Operative zu bringen und das mit der Transparenz zu verknüpfen, komme ich in die Lage, nicht nur die Ampel zu sehen, sondern wirklich zu verstehen, welchen Einfluss hat sie und was ist jetzt die beste Handlung. Und dann kann ich sagen, okay, super, ich lasse den nächsten Stopp weg, da habe ich eh erst spätester Termin morgen, mache die anderen 4 Stops auf meiner Tour ganz normal durch und komme nach Hause und habe ein Paket zurück und habe lauter zufriedene Kunden immer noch. Ja? Aber ja.
Ja, lass mal bei dem Beispiel bleiben, denn ich möchte ganz gerne so ein bisschen rausfinden, wie viel von diesen Entscheidungen, über die du gerade sprichst, ne? Also sozusagen Rohdaten in Echtzeit irgendwie zu verwerten und dann auch actionable zu machen, wie viel davon ist tatsächlich automatisiert und von Systemen generiert und wie viel ist tatsächlich noch manuelles Einschreiten, eine Person, die dran sitzt, die Daten anschaut und dann Entscheidungen trifft und dann auch nächster Schritt Richtung KI-Agenten, also Richtung tatsächlich Agenten, die drauf sitzen, KI, die drauf sitzt und solche Zusammenhänge auch versteht und solche Entscheidungen auch treffen kann. Vielleicht mal erstmal auseinandergedröselt heute schon, was ist noch Sache von Planern, wo müssen tatsächlich Leute eingreifen versus was wird automatisch im System schon geschafft?
Ja, interessante Frage, denn wir haben viele Kunden heute, die kommen zu uns und sagen, ich möchte sehen, dass alles voll automatisiert ist, was ihr macht. Ja, ihr könnt doch KI und Machine Learning und ihr seid so super, ihr kriegt das doch alles hin, da muss ich doch gar keinen Menschen mehr hinsetzen, ihr habt das doch in Griff, ihr könnt das alles perfekt vollautomatisch machen. Mhm. Und interessant, ich hatte mal einen Kunden, das war ganz interessant, der hat gesagt, ja, wenn du das noch nicht kannst, dann mache ich lieber jetzt gar nichts. Ja, dann mache ich mal. Ich
sage, Dann gehe ich wieder in mein Excel-Spreadsheet. Ja, genau.
Er hat ein Excel-Spreadsheet heute. Ich sage, naja, vielleicht sollten wir das auch so im Reifegrad mal schrittweise machen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, der richtige Rat, den man Unternehmen geben kann. Ja, ich werde nicht morgen die vollautonome, vollautomatisierte Supply Chain haben. Ich komme jetzt aus dem Softwarehaus und vielleicht kriege ich jetzt auch Ärger von oben, wenn ich da was anderes sage, aber da stehe ich auch zu meiner Meinung. Ja. Ich brauche den Experten und den Menschen weiter, der sich damit auseinandersetzt mit dem Thema. Ich muss immer noch jemanden haben, der die Alternativen kennt. Die Welt der Logistik ist einfach zu komplex, um sie voll automatisiert zu machen. Wir haben einen Neobot bei uns auf der One Networks Plattform, der automatisiert Dinge erkennt und Richtung Nutzer bringt. Wir haben Predictive Traffic mit drin. Wir lernen heute schon oder beziehungsweise machen wir in unseren AI-Teams, die selber noch nicht im Standardprodukt, aber da arbeiten gerade unsere Leute stark dran. Dieses ganze Thema Lernen, was hat denn der Planer typischerweise gemacht, wenn er Störungen hatte? Und wir glauben auch, dass diese Systeme immer besser werden und den Planer immer besser unterstützen. Da wird deutlich mehr kommen in der Zukunft. Trotzdem, und da bin ich halt ein Logistiker im Herz und auch das ist was mir, glaube ich, dient, wenn ich bei Kunden bin, dass sie mir abnehmen, dass ich wirklich auch mal selber operative Logistik gemacht habe. Ja, und da kann man im Software-Elfenbeinturm sitzen und tolle Ideen haben, aber letztendlich mein bester Planer, wenn unten für den Automobillogistiker, Automobiler in Ungarn unten jetzt eine Ladung nicht abgeholt wurde oder irgendwo ein LKW in Graben gefahren ist und die Teile nicht kommen und ich wusste, in 2 Tagen müssen die Teile am Band sein, dann habe ich eben meinen Experten, der seinen Freund hat, der in Serbien sitzt, der da unten ein Gent oder der ein Sonderschatzfahrzeug darunter schickt, der im Zweifel im PKW-Kofferraum in 5 PKWs die Ware hochholt, bis die normale Versorgung wiederhergestellt ist. Ja. Und das sind Dinge, ich glaube, da brauchen wir einfach relativ lang, bis sowas in Software vernünftig machen kann. Ja, und vielleicht ist es ja auch gut so. Also ich glaube, eher Software wird immer besser und unterstützt Entscheidungsfindungen. Ich brauche aber immer eher den qualifizierten Mann, der sich mit auseinandersetzt. Und ganz kurz ein Beispiel noch zu dem Thema. Viele unserer Kunden, die das wirklich verstehen, und ich hatte den Spediteur, war in Last-Mile-Logistik-Anwendung, ging um eine Nahverkehrsplanung. Wir haben mit dem im Pilot gemacht, mit unserer Last-Mile-Planung und wir hatten das alles Parallelbetrieb, alles laufen, alles gut. Und dann am Ende sagt der Logistikleiter zu uns, ja, aber Mensch, die Planung ist ja jetzt nur so gut wie von meinem Planer. Ich sage, ja, und das ist ein verdammt gutes Ergebnis, weil der weiß, wo er früher fahren kann, der weiß, welche Regeln er verletzen kann. Der weiß immer noch den letzten Kniff. Das heißt, ich glaube, Technik kann Leute immer nur unterstützen, kann auch irgendwo einen Fachkräftemangel ein bisschen beheben. Natürlich war es der beste Planer. Aber das war eine wichtige Erkenntnis. Und der Value, also der Wert, den unsere Lösung später hatte fürs Unternehmen, war später nichts. Und auch die Szenarien haben wir, wo 10-15% rausholen. Aber für ihn war es nicht die 10-15%, sondern für ihn war es, mein Planer kann morgens 2 Stunden später kommen. Also höhere Arbeitsplatzattraktivität. Er kommt zu mir, der gute Planer, und nicht zu meinem Wettbewerb. Weil bei mir muss er erst ab 4 Uhr morgens disponieren und nicht ab 2 Uhr morgens. Dann ist er nach einer Stunde mit der Planung fertig, statt früher nach 4 oder 5. Und dann hat er 5-6 Stunden Zeit, sich um die Ausnahmen zu kümmern, um die Fahrer und um die Exzellenz dahinter. Ja, das ist der eigentliche Value, den ich mit so einer Lösung kriege. Also ganz interessanter Ansatz oder auch Gedanke.
Ja, okay, lass mal ein bisschen weitergehen. Wir haben jetzt über Makro-Challenges gesprochen, Makro-Herausforderungen und sind da auch schon ins Detail gegangen, wie man lösen kann, beziehungsweise auch ganz, ganz konkrete Fälle schon gehört. Lass mal einen Schritt weitergehen. Weitere große Herausforderungen, die du in der Branche wahrnimmst und wie man sie lösen könnte.
Also es ist neben diesen Makro-Themen sehen wir eben viele Kunden, die nach einer Steigerung ihrer Effizienz schauen und damit verbunden, das ist interessant, kriegt man auch immer wieder als Schlagwort mit und auch ganz viel in Europa, weniger in den USA, das ganze Thema Sustainability, also Effizienz und Sustainability als eng zusammenhängende Einheit. Ja, wenn ich günstiger fahre, dann verbrauche ich typischerweise auch weniger Emissionen. Klar, wenn ich jetzt mit anderen Verkehrsträgern reingehe, dann kriege ich den Split nochmal besser. Aber von daher ist jemand, der wirklich den Reifekratzer in der Supply Chain erhöht, typischerweise ist der Nebeneffekt, dass er auch deutlich effizienter wird. Das heißt, wir sehen, die Kunden versuchen, Bestände zu reduzieren, versuchen, die Ware in den Fluss zu kriegen. Das ist natürlich kannibalisierend oder entgegnend eigentlich den aktuellen Trends, wo ich mit der Unsicherheit wieder einen höheren Bestand brauche. Also du merkst, da bildet sich auch immer in der Supply Chain so ein Konflikt. Aber sie versuchen eben wirklich, Bestände, Kosten runterzufahren, weniger Planungsaufwand zu haben. Ich habe es vorher gesagt, mehr Zeit für Ressourcen, also für Spezialtätigkeit oder überwachende Tätigkeiten, optimierende Tätigkeiten einzusetzen. Das sind so die großen Trends oder der zweite Trend, den wir eigentlich im Moment sehen.
Ja, ich meine, eine Meinung, die du häufig im Markt hörst, ist, dass Leute sagen, ja, pass mal auf, also wir kennen das Problem mit den Leerfahrten beispielsweise. Und es gibt tolle Planungstools und es gibt Technologie, die das minimieren können. Aber der Hebel, der ist so gering, der größte Hebel ist auf der Seite der alternativen Antriebe. Ja, wir brauchen E-LKWs, wir brauchen alternative Antriebe, um unseren CO2-Abdruck beispielsweise zu senken. Und beim Thema Effizienzgewinn, beim Thema Optimierung von Prozessen, Optimierung von Routen beispielsweise, existieren die Tools seit vielen, vielen Jahren und haben marginal was gebracht. Ist das auch deine Ansicht oder sagst du, nein, der Hebel ist wesentlich größer und da ist noch wesentlich mehr drin? Das ist ein ernstzunehmender Hebel, das sollten Unternehmen ernst nehmen.
Also ich glaube, Unternehmen sollten für sich das eine tun, ohne das andere zu laschen. Das heißt also, es gibt noch wahnsinniges Potenzial im Bereich Leerfahrten und Kombinatorik. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel für den größten Getränkehersteller der Welt in Südamerika eine taktische Transportplanungslösung in Einsatz gebracht, sehr erfolgreich. Der spart in ganz Südamerika jetzt mit der taktischen Planung knappe 10%, gerade 9,6%. Und wir arbeiten jetzt mit ihnen nochmal einen weiteren Potenzial, das wir sehen. Also es ist auch in dem Bereich Kombinatorik von Transporten viel, viel drin. Es gibt andere Dinge, wir haben das zum Beispiel, und das darf man sagen, wir haben auch gemeinsam schon Inhalte veröffentlicht. Wir haben zum Beispiel mit Hacker, mit dem Küchenhersteller, dem sehr wichtig ist, auch das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, haben wir Modelle gefahren, wo wir zum Beispiel multimodale Kombinationen mit unserer Lkw-Routenplanung implementieren. Das heißt, wer sagt, für mich ist es wichtig, dass ich eben ins Ausland sehr viel auch auf die Bahn setze. Aber ich möchte trotzdem aufgrund der Qualität mit meinem eigenen Fahrer, mit meinem eigenen Equipment auch in der Schweiz, in Italien etc. vor Ort sein. Das heißt, wir haben in Planungen implementiert, die kriegt man so auf den Markt nicht. Da gehen wir wirklich schon ganz stark in die Spezialitäten mit rein, die wir machen. Aber dass er eben auf einen Knopfdruck erstmal bei uns sagt, pass auf, hier hast du alle Küchen für die nächste Woche. Erstmal guck da, in welchen Werken produziere ich die denn optimal, damit ich nicht nur die Werkskapazität auslaste, sondern auch meine Logistik, dass ich nicht zweimal von zwei verschiedenen Werken zu meinen Kunden fahren muss. Dann bilden wir optimale Touren über die ganze Woche hinweg, ja, balancieren die dann auf die Produktion in einem Tag aus, das ist ein super spannender Prozess. Und nehmen dann auch diese Auslandstransporte und sagen, okay, ich habe verstanden, ich muss hier 8 Touren die Woche oder 10 nach Italien fahren. Mit welchem LKW fahre ich denn Montagmorgen los? Was tue ich da unten? Wann komme ich am Dienstag am Bahnhof an? Welchen Trailer nehme ich dann mit? Wie mache ich meine zweite Tour? Wie mache ich unten meine dritte Tour vom Zug weg? Stelle immer wieder meinen leeren Container dahin und bin aber Freitagnachmittag wieder zurück bei der Familie. Ja, und das sind solche Themen, ich muss nachgucken, aber werden, ich glaube, deutlich über 20%, ich glaube 26, 30, ich muss nachschauen, weiß nicht genau, CO2-Reduktion dadurch erzielt mit dem Kunde. Der Kunde hat es erzielt, wir unterstützen ihn im Prozess, so muss ich sagen, indem er auf diese multimodale Abwicklung gegangen ist und nicht mehr mit den LKWs runterfährt. Ja, also das ist schon spannend. Und dann vielleicht das Dritte, das ist so alles Richtung Leerfahrten und Intelligenz in dem Bereich. Und vielleicht das dritte Beispiel, was mir da einfällt, ist in einer automobilen Gebietsspedition, und da hast du vollkommen recht, die Frage, wie kriege ich denn zukünftig elektrische Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge in den Betrieb? Und auch da ist es spannend, weil die meisten Prozesse bei den Kunden heute noch gar nicht drauf ausgerichtet sind. Ich habe mit Flottenbetreibern gesprochen, die sagen zu mir, nee, ich habe mir das angeguckt, irgendwie meine Transportstruktur passt irgendwie nicht zu elektrischen Fahrzeugen.
Ja. Ach was, ja.
Also, ja. Ja, natürlich.
Natürlich, ohne Anpassung wird es nicht funktionieren, ne? Das ist klar. Man kann die Prozesse aus der alten analogen Dieselwelt nicht 1:1 in die Elektrowelt übertragen. So viel steht fest. Ja. Und interessant, genau. Dass es noch einige noch heute entdecken, diese Wahrheit.
Ja, und ich habe mir eine Masterarbeit dazu betreut. Mitarbeiter von mir hat die geschrieben, super spannend, und sind da irgendwo zugekommen. Also, klar, es wäre gar nicht machbar, dieses ganze System mit elektrischen Fahrzeugen zu belegen. Auch klar. Da können wir sagen, naja, nehmen halt nur ein paar. Aber auch das ist nicht die Wahrheit, weil die gesamte Planung von elektrischen Fahrzeugen natürlich anders aussieht. Die haben ganz andere Constraints, ganz andere Regeln, die dort gelten an Reichweite, Topografie, Beladung etc. Und die Kunst ist eben, ein System zu haben, das in der Lage ist, quasi gemischte Fuhrparks zu beplanen in ihrem optimalen Einsatz. Und da sehen eben die Touren anders aus. Und ich muss das strategisch tun, auch das tun wir, nämlich im Bereich von Flottensizing, mit der Fragestellung, aha, da kommt eine neue Technologie raus, die kann was anderes. Wie viel sollte ich denn davon kaufen bei meinem aktuellen Geschäft? Sowas unterstützen wir. Bis hin dann zur Operationalisierung, wo ich sage, jetzt sind die Fahrzeuge da und jetzt muss die Welt auch anders sehen. Auch da ganz interessant, wir sind jetzt gerade in strategischen Gesprächen sogar mit Herstellern von solchen elektrischen Fahrzeugen im Moment dran, ob wir in Kooperation gehen, ist noch relativ frisch, das ist auch noch nicht der Markt, aber man merkt, die Hersteller setzen sich im Moment auch viel mit dem Thema auseinander. Wenn ich erfolgreich sein will am Markt, muss ich auch selbst nochmal Value-Added Services bieten für meine Kunden, um sie in die Lage zu versetzen, mit meiner Technologie umzugehen.
Ja, interessant. Ich habe gerade eine Podcast-Episode aufgenommen. Es steht noch aus, ob die vor unserer Folge gesendet wird oder erst danach. Aber das war mit Daimler Truck. Die haben ja diesen Electrify Inbound Logistics dafür den VDA Logistics Preis gewonnen. Und haben dann ein riesengroßes Projekt, die Elektrifizierung der LKW-Transporte in die Werke. Mega, mega spannend. Auch die Herausforderung, die Komplexität. Also wer in die Richtung denkt, der soll sich auf jeden Fall das anhören. Und mir ist ja, was mir gerade einfällt, ihr macht ja mit der BVL auch ein Webinar zum ähnlichen Thema. Also für Leute, die an diesem Thema jetzt Flottenmanagement dran sind, findet am, mache ich mal den Werbeblock ganz kurz dazwischen, am 14.05., ich habe es gerade eben nachgeschlagen, 14.05. von 11 bis 12 Uhr ein Webinar zum Thema Zukunft des Flottenmanagement. Der Originaltitel ist Revolution im Betrieb eigener Fuhrparks. Die ultimative End-to-End-Lösung für Flottenplanung und Steuerung. Ich glaube, da bist du auch am Start, Robert, und da könnt ihr noch wesentlich tiefer eintauchen. Zeigt ihr auch ein paar Dinge da? Also kann man da tatsächlich auch mal reinschauen, wie so eine Lösung tatsächlich in der Praxis aussieht? Okay.
Genau, also sind wir zusammen mit der Cetis, mit der Schwester, Firma von uns, die viel auch im Bereich mobile Kommunikation bis zum LKW hingeht, weil es eben wichtig ist, wirklich von strategisch bis zur Ausführung das zu machen. Und genau das werden wir machen. Mal kurz inhaltlich überleiten, dann habe ich einen Mitarbeiter von mir mit drin, der dann wirklich durch die Systeme geht und diesen durchgängigen Workflow in so einer Softwarelösung zeigt. Also bin spannend, das werden wir auch vom 3. bis 6. Juni, wenn ich richtig weiß, die Transportlogistik in München, Montag bis Donnerstag, wann auch immer das dann ist. Dort werden wir das auch live bei uns, bei unserem Plyonderstand haben. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, weil wir gesagt haben, wir wollen zeigen, wie man eben wirklich durchgängig heute von der Planung bis in die Durchführung geht, was für die meisten wirklich noch unterschiedliche Dimensionen in der Supply Chain sind.
Ja, aber nochmal zu diesem Thema Flottenmanagement, da lasse ich einen Link in den Shownotes, können Leute sich anmelden, wenn sie Bock haben auf das Webinar. Robert, lass uns nochmal ein bisschen ein paar Sachen zu Ende bringen, ein paar weitere wichtige Herausforderungen, die du immer wieder auf Seiten von Kunden siehst, die wir heute thematisieren sollen. Vielleicht gerade was Richtung Customer-Centric Supply Chain geht, das ist ja auch immer so ein Thema, was in aller Munde ist. Vielleicht gibt es da noch ein paar wichtige Dinge, Herausforderungen, denen du immer wieder begegnest und die nach einer Lösung schreien.
Ja. Wir sehen wirklich immer die drei Richtungen. Ja. Wir sehen die Umwelt, haben wir darüber gesprochen. Wir sehen die eigenen Prozesse, das zweite. Und du merkst auch, ja, wir kommen ganz viel von den Prozessen, wenn wir mit Kunden sprechen. Also ich spreche meist ganz, ganz lange nicht über IT mit Kunden, weil die Prozesse sind eh viel spannender, immer zu sprechen. Und genau die erzeugen ja den Value, um dann auch Lösungen dafür zu implementieren. Und das dritte Thema, was wir eben viel merken, ist, der Anspruch des Kunden verändert sich massiv. Ja, also nicht in allen Branchen, das muss man auch nochmal deutlich sagen, klar, wenn ich jetzt irgendwie ein Retailer bin im Kleidungsbereich, ja, dann lege ich irgendwie langfristig in einer Vertriebs- und Absatzplanung, machen wir auch viel mit Lösungen, meine Strategie fest, meine Saisons, dann muss ich das eh frühzeitig planen, dann muss ich nur gucken, dass rechtzeitig die Regale voll sind. Also diese Art der Kleidung drücke ich immer noch in den Push in den Markt, dann muss ich effiziente Supply Chains haben, da habe ich das weniger. Aber gerade bei hochwertigen oder privaten Gütern kriegen wir immer mehr diese Mass-Customization hin bei Kunden. Da dreht sich viel. Wir sehen es gerade bei weiten Wareherstellern, bei Elektrogeräteherstellern, Fahrräder. Egal, wo ich hingehe, wo wirklich der Kunde mehr Geld ausgeben soll, der ist zukünftig eben nicht mehr damit einverstanden, wenn einfach nur die Ware in den Markt gedrückt wird und er irgendwie hingeht und sagt, oh ja, okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber wenn es 10% gibt, nehme ich es mal mit. Ja, sondern der ist eben gewöhnt oder erwartet zunehmend für ihn angepasste Produkte. Mein Beispiel ist immer die Waschmaschine, in dem irgendwie deine Initialen in den Griff eingraviert sind. Ja, damit du deinem Kumpel zeigen kannst, dass du ihr die schönste deutsche Spülmaschine hast oder Waschmaschine oder sowas. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es kommt immer mehr. Und das Interessante, was wir eben merken, ist, dadurch wird dieser statische Supply Chain Prozess plötzlich wahnsinnig dynamisch. Plötzlich muss ich planen, plötzlich muss ich anders steuern. Ja? Ich kann nicht mehr wie in der Vergangenheit, ich mache das Beispiel, ich war wirklich auch bei Unternehmen, die sagen, na, ist doch super, ich mache einen Vertriebs- und Absatzplan und dann sage ich hier 1000 Waschmaschinen davon und 1000 davon und 1000 davon und dann bestelle ich die Teile und dann kommen die und dann produziere ich die 1000 durch. Und dann drücke ich die meinem Großhändler mit dem roten Logo oder sowas da irgendwie in sein Lager rein und der wird es schon irgendwie loswerden. Ja? Mhm. Der sagt heute, nee, mache ich nicht. Du lieferst es an und du lieferst es individualisiert an. Ich bin vielleicht nur noch dein Vermittler zukünftig und nicht mehr derjenige, der das volle Warenrisiko hat. Und im Übrigen wirst du sicher noch 90-95% deiner Ware im Standard verkaufen, ja. Aber da werden die bessere Marge wirst du mit den individualisierten Sachen machen. Und im Übrigen wollen die Leute das à la Amazon innerhalb von 1-2 Tagen von dir. Also zu sagen, ich mache dir die Gravur, aber du kriegst die in 4 Wochen, das interessiert den Kunden nicht mehr. Also das ist erstmal so ein bisschen die Problembeschreibung, die wir sehen. Und wenn ich dann zurückkomme, ist, was bedeutet das denn für mich? Ich muss ganz anders planen. Ich muss vorher schon wissen, dass es kommt. Ich muss ganz anders ausführen. Wenn diese 1000 Teile nicht kommen, dann ist es nicht schlimm für die 900, die eh in den Markt gedrückt werden vielleicht noch. Aber für die 100, die ich individualisiert mache, heißt es 100 unzufriedene Kunden, die mir eine super Marge gezahlt hätten, die morgen bei meinem Wettbewerber sind. Ja? Also auf das und die Maßnahmen dafür haben wir viele schon besprochen. Auch wieder Plattform, Steuerungsplattform, Planung, dieses Thema Supply Chain Risk Management, also was sind meine alternativen Pfade. Du merkst, die Werkzeuge und die Methoden sind die ähnlichen, aber die Herausforderungen kommen mit Druck im Moment von eigentlich allen drei Seiten, ja, von der Marge, von der Außenwelt und von der Kundenwelt. Mhm.
Nochmal einzuzahlen auf das, was du gerade gesagt hast mit diesen individualisierten Anforderungen der Kunden, die anspruchsvollen Kunden. Wenn du diesen Trend nochmal auf die Spitze treibst, dann hast du ein Temu, dann hast du ein On-Demand-E-Commerce, wo sozusagen in sehr, sehr kleinen Margen erstmal angetestet wird, was überhaupt funktioniert und dann wird produziert, was den gesamten Prozess, die gesamte Art und Weise, was herzustellen, auf den Kopf stellt, auch die Supply Chains auf den Kopf stellt. Und wenn du mit solchen Konkurrenten konfrontiert bist, dann ist klar, dass du nach altem Schema nicht mehr viel weiterkommst.
Ja, ich muss dazu sagen, du hast vollkommen recht, wobei natürlich diese Themenschiene immer noch in dieses wirkliche Customization-Thema nicht kommt, weil da sind wir hier so im Luxury- und High-Margin-Bereich. Temo kommt ja über die niedrige Marge. Aber es ist total interessant, was du sagst. Ja, und ich finde auch die politische Diskussion interessant, nennen wir es mal so, zu sagen, wie kann ich über Gesetzgebung diesen Trend stoppen, statt hinzugehen und sagen, was kann ich daraus lernen? Denn scheinbar erzeuge ich ja Value, Nutzen bei den Kunden. Jetzt muss ich sagen, okay, wenn das Zertifikat nicht da ist und das Kind hat es in der Hand, da hat es irgendwie seine Grenzen. Wenn die Qualität nicht da ist und ich kann es vorher nicht messen, hat es seine Grenzen. Wenn jemand unser Zollsystem durch zu kleine Sendungen unterminiert, hat es seine Grenzen. Und das tun die alles. Also ich möchte da nicht sagen, dass das alles richtig und gut ist, was dort zu beobachten ist. Aber es ist schon interessant, dass ich versuche, protektionistisch das wegzukriegen, statt zu sagen, okay, lass uns mal die Spielregeln klar kriegen. Aber dann müssen wir uns alle darauf einstellen, dass wir uns auf einem anderen Markt befinden, dass wir in neuen Prozessen sind, die allen helfen. Ja? Ja. Also interessant.
Ja, ein bisschen Wahrheit ist in der Tat dran an dieser Tatsache, dass wenn ich nur sehr, sehr kleine Margen erstmal anteste, und dann wirklich nur da reingehe, was wirklich am Markt nachgefragt wird, dann kann ich mir viel, viel Ressourcen sparen. Dann kann ich viel, viel Waste vermeiden. Beispielsweise, das ist ja auch ein Argument, mit dem Temo um die Ecke kommt. Jetzt mal alle Kritik dahingestellt, aber das ist im Kern der Sache nicht zu verleugnen. Und da vielleicht sollen sich da Unternehmen mal eine Scheibe von abschneiden, ob man nicht da auch wirklich Effizienzgewinne machen kann, wenn man wirklich das produziert, was am Markt gefordert ist. Aber das, wie gesagt, fordert eine andere Herangehensweise an die Supply Chain, idealerweise mit der richtigen Technologie im Hinterhalt. Robert, mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank für diesen Rundumschlag in Bezug auf Herausforderungen und Challenges und Probleme, mit denen man im Supply Chain und Logistik heutzutage zu kämpfen hat und so ein paar Ansätze, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Vielen, vielen Dank für die Insights. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, wer Bock auf das Webinar hat zum Thema Flottenmanagement, der sei gerne eingeladen. Findet einen Link dazu in den Shownotes. Ansonsten kann man euch in Kürze auch auf der Transportlogistik nochmal persönlich sehen. Du bist anscheinend vor Ort, hoffentlich, und kannst da mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn jemand Lust hat.
Total gern, Boris. Klasse. Ich bin die ganze Zeit vor Ort. Also wer Lust hat auf ein Gespräch, einfach kurz vorher melden, direkt vorbeikommen. Ich freue mich auf die Unterhaltung. Ansonsten, es war wahnsinnig kurzweilig und hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Klasse, danke.
So, das war der BVL-Podcast mit Robert Recknagel von Blue Yonder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.